Kapitel beginnen. Ich lese zum Übergang noch einmal den letzten Vers, der der Schlüsselvers des Epheserbriefes ist. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Fürsten der Luft, der Gewalt in der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, da wir in den Übertretungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben uns gestern zum Schluss vorwiegend mit dem Gedanken beschäftigt, diese überschwängliche Größe seiner Kraft, die in uns wirksam ist. Und wir sagten, das ist die Kraft seiner Auferstehung. Im Grunde genommen hat der Apostel Paulus jetzt im zweiten Kapitel keinen ganz neuen Gedanken. Aber durch die Kapiteleinteilung erscheint das manchmal so. Er geht nämlich jetzt über und sagt, auch euch hat er auferweckt. Im 20. Vers sagt er, dass er Christus aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in die Himmelswelt versetzt hat. Und jetzt sagt er, und das ist auch an euch geschehen. Auch euch hat er auferweckt. Wir könnten sagen, das ist doch gar nicht möglich. Und trotzdem habe ich schon einmal gesagt, der Epheserbrief zeigt nicht unsere Erfahrungen und zeigt auch nicht unser Verhalten dem Wort Gottes gegenüber. Das kommt erst in den anderen Kapiteln. Sondern der Epheserbrief zeigt uns, wie Gott seine Kinder sieht, die wiedergeboren sind, die neu geworden sind. Und jetzt zeigt uns das Wort Gottes, welche Stellung wir in den Augen Gottes haben. Welche ungeheure, fast nicht zu fassende Aussage, dass wir mit dem Christus auferweckt worden sind. Das heißt, wir sind nicht mehr tot in Sünden und in Übertretungen, wie wir einmal waren, sondern da ist etwas ganz Neues geschehen. Und deshalb kann man gar nie genug immer wieder daran denken, dass eben das Wesentliche zuerst einmal die Wiedergeburt ist. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Lieben, das hat sogar der kluge Nikodemus gar nicht verstanden, obwohl er einer der höchsten israelitischen frommen Männer war, ein Schriftgelehrter war. Es ist das Geheimnis der Wiedergeburt, dass Gott aus sterblichen Menschen einen neuen Menschen schafft. Und dieser neue Mensch, das ist der neue Mensch in Jesus Christus. Das ist natürlich in Augen Gottes im Herzen geschehen. Und da kommt uns die heutige Jahreslosung ja sehr zugute. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und eben das Herz eines Wiedergeborenen ist eben ein neues Herz. Das ist nicht mehr das sündige, fleischliche, böse Herz, sondern das ist das neue Herz, was Gott ihnen geschenkt hat, was er auch dem Volke Israel schon einmal versprochen hat in Jeremia 31. Dann wird es auch geschehen, dass auch das Volk Israel noch eine Wiedergeburt erleben wird. Aber hier in dieser Gnadenzeit darf jeder Einzelne, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland erkannt hat, im Glauben angenommen hat, wissen, er ist eine neue Schöpfung. Er ist schon jetzt mit dem Christus lebendig gemacht. Er ist schon mit ihm aufgenommen in die himmlischen Örter und hat jetzt eine neue Natur. Ich müsste jetzt an sich um Verständnis haben, vielleicht ganz kurz noch darauf eingehen. Was denkt ihr, was der natürliche Mensch für eine Natur hat? Nun, das wissen wir alle ganz genau. Wir sind alle als natürliche Menschen geboren. Wir sind im Fleische geboren. Und deshalb hat jeder Mensch eine ganz natürliche fleischliche Natur. Und diese Natur ist, das muss man von der Schrift her deutlich und sagen, die adamitische Natur. Und so sagt uns der Herr hier ganz deutlich, die ihr tot wart in Sünden und in Übertretungen. Das ist das Urteil Gottes über seine natürliche Geschöpfe, die im Fleische geboren sind. Und wer sich einmal dafür interessiert, der möge einmal Römer 5 genauer studieren. Dort wird uns gesagt, wie sie in Adam alle sterben werden. Und da gibt es keinen Unterschied. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn das alles wäre, wäre es keine frohe Botschaft. Es geht aber weiter. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eben das Entscheidende. Wenn wir den Geist Gottes haben, in uns haben, dann haben wir jetzt schon das ewige Leben. Und deshalb dürfen wir sagen, von denen, die vor uns abgerufen worden sind, dass sie nicht gestorben sind, dass sie eigentlich nicht tot sind, sondern dass sie vom Leben jetzt schon hindurchgedrungen sind. Und deshalb kann der Herr Jesus sagen, ich bin die Auferstehung. Und wir haben Teil an dieser Auferstehung. Dann mag einer kritisch einwenden und sagen, aber wir sterben doch alle. Jawohl, das ist aber die Folge der Sünde. Unser Leib, unser sündiger Leib, der ist und bleibt Fleisch. Und da das Fleisch nicht das Himmelreich ererben kann, Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht ererben, deshalb muss hier etwas Neues geschehen. In Römer 8 zeigt uns Paulus sehr deutlich, dass das so die letzte Befreiung dann sein wird. Der Geist und die Seele sind schon jetzt Eigentum Gottes und auch der Leib wird einmal umgestaltet werden. Wir werden einen neuen, herrlichen Leib bekommen und dann wird es offenbar werden, dass auch da alles neu geworden ist. Aber Lieben, das geschieht erst, wenn wir in der Entrückung in den Himmel aufgenommen werden oder wenn wir bei der ersten Auferstehung der Toten dabei sein werden. Dort wird es offenbar werden, dass wir tatsächlich mit Jesus Christus fähig gemacht worden sind, lebendig gemacht worden sind, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Wisst ihr, deshalb weise ich so gerne darauf hin. Wir sagen oft einmal so, in unseren Kreisen ist es so ein geflügeltes Wort, wenn wir wissen wollen, wie der eine und der andere steht, dann fragen wir, ist er gläubig? Und wenn wir sagen, jawohl, er ist gläubig, dann meinen wir, er ist an Jesus Christus gläubig und er hat eine Wiedergeburt erlebt. Er ist ein Kind Gottes und bezeugt den Herrn Jesus als seinen Heiland und Erretter. Aber im Grunde genommen ist natürlich das Wort gläubig sehr vielseitig anwendungsfähig. Ein Mohammedaner ist auch gläubig. Wenn auf dem Petersdom es heißt, 3 Millionen waren auf dem Petersdom versammelt, 3 Millionen Gläubige, dann sind es auch Gläubige. Es kommt nur darauf an, was sie glauben, wisst ihr. Deshalb ist also gläubig sein im Grunde genommen noch keine Aussage, dass einer auch wirklich wiedergeboren ist. Wenn einer wiedergeboren ist, dann hat er den Geist Gottes bekommen. Dann ist er ein Kind Gottes. Und das ist das Entscheidende. Und so sieht uns Gott in der Wiedergeburt als Menschen, die nun eben eine neue Natur haben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und der Herr Jesus sagt schon zu dem Gespräch im Nikodemus, er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Er kam zu seinem Volke Israel, sie nahmen ihn aber nicht auf. Aber nun achtet einmal darauf, was dann Johannes sagt, die ihn aber aufnahmen, die eine persönliche Entscheidung für ihn getroffen hatten, die ihn als den Herrn und Heiland aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, die jetzt eben nicht mehr aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Man kann also und man muss also aus Gott geboren sein, damit man errettet ist. Und das zeigt uns hier das Wort ganz deutlich. Alle von uns waren ohne jede Ausnahme in der adamitischen Natur. Und da muss ich jetzt noch mal etwas deutlicher sagen. Ich habe einmal gefragt in einer Evangelisation, ob jemand hier wäre, der überzeugt ist, dass er mit seinem Leben voll und ganz in Ordnung ist, so wie er ist, ohne Sünde, ohne Schuld. Und da kam eine alte Oma und hat gesagt, Evangelist, ich habe noch nie jemand umgebracht und ich habe auch noch nie was ganz Böses getan. Dann habe ich dir gesagt, Oma, das glaube ich dir. Du siehst nicht so aus, als wenn du Schwerverbrecherin wärst. Aber weißt du, auch du hast nicht die richtigen Eltern. Deine Eltern sind nämlich genauso im Fleische geboren wie du auch. Und das ist das, was man eigentlich so nicht denkt. Wir denken, wenn wir von Sünde sprechen, immer gleich an Kriminalität. Natürlich, kriminell ist nicht jeder. Ich kann nicht sagen, ihr Leute, ihr seid alle kriminell, das wäre eine Unverschämtheit. Aber ich kann auch nicht sagen, ihr lieben Leute, ihr seid alle vor Gott tadellos, das stimmt auch nicht. Wir sind von Natur aus, und das nennt sich nun Erbsünde, das ist ein Wort, was die Leute auch nicht gerne hören, aber es ist tatsächlich so. Lieben, wenn ein Kindlein, ich habe ja 3 Enkelkinder und wir freuen uns darüber, aber wenn man so ein kleines Kindlein sieht, da sagt man doch bestimmt, das Kindlein ist ein ganz unschuldiges Kind und das ist es ja auch, solange es so klein ist. Aber lieben, auch das kleine Kindlein hat schon den Todesbacillus in sich. Da ist keine Frage, ob das Kindlein einmal stirbt. Nein, die Frage ist nur, wann es stirbt, das wissen wir nicht. Aber der Todesbacillus ist in ihm, weil es in der adamitischen Linie geboren ist und so wird es auch sterben, wenn nicht das Wunder der Wiedergeburt geschieht. Und darum müssen wir das ganz ernst nehmen. Wir brauchen nicht erst Kriminelle zu werden, sondern wir sind in den Augen Gottes falsch geboren. Wir haben falsche Voreltern und das geht zurück auf Adam und Eva. Und dann regen sich die Leute furchtbar auf und sagen, es kommt doch mit Adam und Eva, was können denn wir dafür, dass die gesündigt haben? Da können wir tatsächlich nichts dafür. Aber wir sind in einer Kollektivgemeinschaft. Und mich hat keiner gefragt, ob ich den Zweiten Weltkrieg angefangen habe oder nicht. Ich war als deutscher Soldat dabei und deshalb war ich in Gefangenschaft. Ob mir das gefallen hat oder nicht, das ändert an der Tatsache nichts. Ich war kollektiv als Deutscher von den anderen gesehen, als Feind angesehen. Und so sind wir alle, ob wir das wollen oder nicht, in der kollektiven Gemeinschaft aller derer, die natürlich geboren sind. Und da sagt Gott, und die sind tot in Sünden und in Übertretungen. Und jetzt kommt diese wunderbare Botschaft, dass er sagt, das war einmal. Ihr wart genauso wie die übrigen. Und Paulus sagt, auch wir waren einst. Paulus schließt sich also nicht aus. Er, der fromme Rabbiner, der Schriftgelehrte, der Paulus, der die Bibel und die Gesetze kannte wie kein anderer. Auch er schließt sich mit ein. Es ist also nicht nur so, dass die Heiden und die Nationen, Heiden übersetzt Luther, die Nationen ist etwas umfassender, ob man aus den Nationen ist oder aus Israel ist, das ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Wieso? Es ist ja ganz schön, wenn man ab und zu einmal so diese Bibelverse zitiert. Und das wird oft auch einmal getan, so indem man dann im Sprechchor so sagt, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Vergib uns, Herr. Das ist an sich ganz gut. Aber wenn ich erkenne, dass ich vor Gott ein Sünder bin, dann muss das natürlich ein ganz persönliches Sündenbekenntnis sein. Ein Sündenbekenntnis vor Gott kann man nicht in Zwölferreihen machen, das kann man nicht in der Masse machen, das kann ich noch nicht einmal für meine Frau und für meine Kinder machen, sondern das muss schon jeder persönlich sein. Und deshalb ist auch der Gedanke, ich bin vor Gott ein verlorener Sünder. Gott sieht mich als tot an. Durch meine Sünde sind wir getrennt von Gott. Gott kann niemals mit der Sünde Gemeinschaft haben. Gott ist so heilig, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und wenn sogar die Cherubin und die Seraphim ihr Angesicht vor ihm verbergen mit ihren Flügeln und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wenn auch in Jesaja 6 gesagt wird, heilig, heilig, heilig ist der Herr, dort ist der Herr Jesus auf dem Thron gesehen bei Jesaja, dann können wir uns nicht vorstellen, wie heilig Gott ist. Und die Not besteht nun darin, dass wir oft einmal die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes nicht in Einklang bringen können. Wir können zwar verstehen, dass er ein lieber Gott ist, dann muss er aber doch alles andere auch zulassen. Oder er ist ein heiliger Gott, dann ist er ein ganz furchtbarer, strenger Gott, aber dann ist er nicht unser liebender Vater. Nein, Gott ist und bleibt die vollkommene Liebe. Aber er bleibt auch der vollkommene heilige Gott. Und deshalb kann er keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und deshalb sagt er, da ist nicht einer von euch so, dass ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Da muss etwas Neues geschehen. Und das Neue, was geschehen ist, das ist die wunderbare Botschaft, die wir nun ab dem 4. Vers hier haben. Und das ist das Evangelium in Reinkultur. Da ihr einst tot wart in Sünden und in Übertretungen, Gott aber. Und dieses Aber ist der Wendepunkt im Leben jedes einzelnen Menschen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Übertretungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft in Reinkultur, in Reinausdrucksweise. Wir waren alle tot, aber Gott will den Tod des Sünders nicht, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und deshalb dürfen wir im Glauben es erfahren. Ihr seid aus Gnaden errettet. Ihr Lieben, wenn wir das als Kinder Gottes doch nur auch jeden Morgen bedenken würden. Wir sollen nicht immer zurückdenken an unser altes sündiges Leben. Das ist vergeben. Unsere Schuld und Sünde ist vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr Curie de Boom noch dem Namen nach wenigstens gekannt habt. Sie hat immer in ihren Vorträgen, sie hat das sehr volksnahe gesprochen. Sie hat gesagt, ihr lieben Kinder Gottes, denkt daran, eure Schuld und Sünde ist versenkt ins tiefste Meer. Und an dieser Stelle, wo das versenkt ist, da heißt es ganz groß, Fischen verboten. Wisst ihr, es gibt Kinder Gottes, die kommen immer wieder mit Sünden und kommen nicht zur Ruhe. Entweder glauben sie nicht, dass ihre Sünden vergeben sind, oder sie rühren immer wieder in dem alten Sündenschlamm herum. Lass doch die Sünden, die vergeben sind, ein für alle Mal ruhen. Die sind auf dem tiefsten Meeresgrund. Ich werde ihrer Schuld und ihrer Sünde nie mehr gedenken. Das nennt die Bibel Heilsgewissheit. Ich darf wissen, dass der Herr Jesus meine Sünden und meine Schuld am Kreuz von Golgatha gesühnt und getilgt hat. Und als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht und auch an dich, wenn du ein Kind Gottes bist. Deshalb sollten wir also nicht mehr in allen Sünden rumrühren, aber eines dürfen wir ruhig haben. Wir sollten nie vergessen, wer wir einmal waren. Im Psalm 103 heißt es so schön: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es heißt nicht, und vergiss nicht, was du an Sünden immer wieder getan hast. Das ist vergeben und vergessen. Aber vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, ich bin jetzt 55 Jahre auf dem Weg und komme mit vielen Gläubigen zusammen. Ich möchte jetzt aber nicht richten und nicht urteilen. Wisst ihr, was die eigentliche Sünde der heutigen Kinder Gottes, der Gläubigen ist? Dass wir manchmal so ein bisschen einen pharisäerhaften Anhang übernommen haben. Wir sagen das zwar nicht. Der Pharisäer war ganz ehrlich, der hat gesagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der oder der Zöllner und der Sünder. Nicht? Aber so ein bisschen in unserem Herzen ist das oft einmal, dass wir sagen: Naja, die Welt ist in der Sünde und das alles. Das ist sie tatsächlich nicht. Aber wir sollten nie vergessen, dass wir genauso auch waren. Dass wir genauso in der Sünde steckten wie jeder andere auch. Und dass wir deshalb barmherzig sein sollen denen gegenüber, die noch draußen sind. Und nicht sagen: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der, sondern: Ich danke dir, Herr, dass du mich erlöst hast, und erlöse auch den noch, mit dem wir es zu tun haben. So sagt der Herr: Aus Gnaden errettet. Keiner von uns hat sich verdient. Es ist die reine Gnade, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Es ist reine Gnade, dass er uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Und es ist reine Gnade, dass er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das sollten wir nie vergessen. Wenn wir nämlich das jeden Morgen neu vor Augen haben, dass wir aus Gnaden errettet sind, dann fängt für uns der Tag schon an, wie wir gesungen haben, wie ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit. Dann können wir uns doch morgens nicht ärgern an irgendetwas, wenn wir wissen, dass wir Gegenstände der Liebe Gottes sind. Dann können wir doch nicht unzufrieden sein mit unserem Leben, was Gott uns gegeben hat, wenn wir daran denken, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns dahin gegeben hat, dass wir errettet sind. Das ist eine Quelle fortwährender Freude, wenn wir daran denken: Aus Gnaden errettet. Da gibt es dann keinen Eigenruhm, da kommt keiner auf die Idee zu sagen: Guck mich mal an, was bin ich für ein Kerl. Nein, nur Gnade. Das will ich dir, mein Gott, bekennen. Das sage ich, wenn ein Mensch mich fragt, ich kann es nur Erbarmung nennen, dann ist mein ganzes Herz gesagt. Erbarmung über Erbarmung, die Liebe Gottes. Gott aber in seiner großen, vielen Liebe. Denn aus Gnaden seid ihr errettet, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Paulus sagte: Ich rühme mich immer nur des einen, und das ist der Ruhm des Gekreuzigten. Ich rühme mich nur dieses einen, dass dieser Herr und Heiland für mich am Kreuz gestorben ist. Das war sein Ruhm, und deshalb hat er vergessen, was da hinten ist, und sich ausgestreckt nach dem, was vorne ist. Er hat nie vergessen, woher er kommt. Er hat gesagt: Ich bin der Allerunwerteste, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Aber da ist bei ihm die Gnade in einer Weise durchgebrochen, dass er jetzt seinem Herrn in einer Hingabe gedient hat, die vorbildlich ist, und er sagen kann: Seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer geworden bin. Wem viel vergeben ist, sagt die Bibel, der liebt auch viel. Und lieben, deshalb sollten wir schon dankbar sein für das, was uns alles vergeben wurde. Denn in dem Moment, wo wir das erkennen, wird unser Herz immer wärmer und stärker zu ihm hingezogen, der uns geliebt und sie alles für uns gegeben hat. Wenn wir aber meinen, naja, Gott kann ja mit uns zufrieden sein, wir sind doch ein bisschen frommer als die anderen, und wenn wir dann die und die anschauen, naja, also sind wir auch noch ein bisschen besser, dann haben wir schon so ein bisschen Eigenruhm, wisst ihr so. Man sagt das natürlich, so plump sind wir ja nicht, dass wir das so sagen, aber wie sieht es dann oft einmal in unserem Herzen aus, ne? Woher kommt die viele Lieblosigkeit in der Gemeinde? Woher kommt das viele hinten herum reden und dem anderen ein bisschen herabsetzen? Weil man sich selber ein bisschen höher setzen will. Ne? Das böse Herz, die alte Natur ist nämlich noch da. Es ist leider nicht so, dass wir in der Wiedergeburt nur noch die neue Natur bekämen. Sonst hätte uns nämlich der Herr in der Stunde der Wiedergeburt sofort zu sich nehmen müssen. Das hätte er auch können, das wäre vielleicht noch schöner gewesen. Aber wer sollte denn dann die Kraft der Auferstehung bezeugen, wenn es nicht wir tun? Er schickt ja keine Engel auf die Welt immer wieder. Nein, an denen, die wiedergeboren sind, die eine neue Schöpfung sind, an denen soll die Welt erkennen, die Auferstehungskraft, die Erlösungskraft Jesu Christi. Und wenn Nietzsche, ich halte nicht sehr viel von ihm, weil er ein gottloser Mann war, aber wenn Nietzsche sagt, wenn ich an die Erlösung glauben soll, dann müssten die Erlösten erlöster aussehen. Da hat er den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Wisst ihr, der moderne Mensch, der sagt also mal, ich habe gegen Gott gar nichts, aber seine Bodentruppe, die gefällt mir nicht so sehr. Im Himmel ja, aber hier auf der Erde, da ist nicht alles so. Es muss jeder letzten Endes für sich selber verantworten. Auch der, der jetzt das als Vorwand nimmt, wird einmal erkennen, das ist für ihn kein Vorwurf. Aber das Wort Gottes erwartet von uns, dass wir Zeugnis geben von dem, was der Geist Gottes an uns wirken konnte. Und deshalb heißt es, wir rühmen uns nicht selber, sondern wir rühmen uns Gottes. Aber das heißt auch im Worte, denn wir sind sein Werk, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Lieben, wir müssten jetzt eigentlich zeitlich gesehen einmal mehr aufwenden über diese sogenannten guten Werke. Wisst ihr, da schlägt das Pendel manchmal auch von der einen Seite auf die andere. Weil zum Beispiel in der katholischen Kirche sehr großer Wert auf gute Werke gelegt wird. Und eben das Wort der Heiligen Schrift nicht ganz so ernst genommen wird in der Hinsicht, dass gesagt wird, wir sind errettet alleine durch den Glauben und nicht durch des Gesetzes Werke. Und das bleibt bestehen. Das ist reformatorische Aussage und wir dürfen dankbar sein, dass sich das durchgesetzt hat. Wisst ihr, nicht durch Anstrengungen, nicht durch gute Werke werden wir errettet, sind aber jetzt im evangelischen Lager, möchte ich es einmal nennen, im pietistischen Lager, oft einmal, wenn man von guten Werken spricht in der Predigt, könnte es unter Umständen sein, dass es gleich sagt, er hat noch etwas vom Katholischen an sich. Das stimmt aber gar nicht. Von einem Gläubigen wird gesagt, dass Gott ihn zu guten Werken gesetzt hat. Nur eines müssen wir natürlich ganz deutlich merken. Diese guten Werke, die tun wir nicht, um errettet zu werden, sondern die haben wir zu tun, weil wir errettet sind. Und das ist der Unterschied. Man kann Pilgerfahrten unternehmen, man kann sich geißeln und man kann alles Mögliche tun. Dadurch kann man seine Schuld und Sünde nicht loswerden. Man kann nicht durch Buße in dieser Hinsicht, wenn ich etwas leisten will, auch nur eine Sünde wegbringen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Aus Gnade, alleine aus Gnade errettet. Und nicht eine Mischung zwischen Gnade und zwischen guten Werken. Wisst ihr, der Herr ist kein Krämer, der sagt, wir legen einmal deine guten Werke auf die Schale und wenn es nicht ganz reicht, dann kommt noch so ein bisschen Gnade dazu und dann ist die Sache ausgewogen. Nein, sagt die Bibel, keiner kann aufgrund der guten Werke errettet werden. Aber wenn er aus Gnaden errettet ist, dann will Gott haben, dass wir durch seinen Geist gute Werke tun.